ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter. Abdou Chaparov oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen.
Kurz vor Weihnachten kann man sich doch gar nichts Besseres vorstellen als einen ganz prominenten und hochdekorierten Sportler als quasi Weihnachtsgeschenk für euch, liebe Teufelslappengemeinde. Denn Sebastian und ich sind wirklich ein bisschen stolz, dass, wie soll ich jetzt sagen, der erste Mehrfachweltmeister auf sowohl realer als auch virtueller Ebene, den es überhaupt gibt in der Geschichte des Sports, heute bei uns ist. Jason Osborne, herzlich willkommen. Super, dass du für uns Zeit hast.
Ja, hi. Freut mich.
Ja, es ist ja logischerweise eine Menge los gewesen die letzten zwei Wochen, nachdem du dich beim ersten, wie ist eigentlich die offizielle Bezeichnung, UCI E-World Champion, oder ist das die offizielle Bezeichnung, die auf deiner Medaille draufsteht?
Medaille werden ja leider nicht ausgeschenkt, aber ich würde mal sagen, E-Cycling World Champion würde ich es mal bezeichnen.
Und das ist ja jetzt auch schon deine zweite E-Goldmedaille in diesem Jahr, wenn ich das richtig verfolgt habe, weil im Rudern hast du auch Weltmeistertitel gewonnen, richtig?
Ja, genau, das ist halt ähnliches Prinzip. Also beim Rudern, das Indoor-Ergometer-Rudern ist jetzt auch quasi vom Weltverband des Ruderns anerkannt worden als offizielle WM. Also war vorher immer inoffiziell und da konnte ich auch dann mit einem ersten Platz das Ganze abschließen und dasselbe jetzt halt auch beim Radfahren und auch vom Weltverband UCI quasi anerkannt und somit ist es eine offizielle WM und kann ich halt da in so quasi zweimal Weltmeister nennen.
Ja, das ist natürlich absolute Wahnsinn, logischerweise. Sebastian, ich weiß gar nicht, kannst du überhaupt rudern oder fällst du direkt in den Teich?
Ich habe es leider noch nie auf so einem richtigen Sportruderboot probiert, aber natürlich habe ich mich auch schon mal auf Rudergeräten probiert und das ist ja im Moment ist das ja eh wahnsinnig in Mode. Ich habe das Gefühl, dass das Rudergerät zu Hause praktisch die neue Rolle ist, aber ich finde eigentlich ziemlich krass, Jason, du hast ja eben nicht nur E-Sports, sondern auch draußen ziemlich viel, also außer, dass du jetzt natürlich sogar Leichtgewichtrudern mit WM- und Europamedaillen gewonnen hast. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, okay, der fährt wahrscheinlich da nur auf der Rolle und macht das als Ausgleichssport. Aber wenn man bei Strava sich das anschaut, hältst du 15 Seiten Comms, habe ich gesehen, und darunter nicht so ganz Unbekannte wie Sacalobra, wo normalerweise auf Mallorca ja nur Kwiatkowski die Comms hält. Also das hat mich schon schwer beeindruckt. Das würde mich halt interessieren, wie so bei dir zwischen Straße und Rollen im Radfahren das eigentlich so das Verhältnis ist und wie du da so dazu gekommen bist überhaupt. Das finde ich eigentlich ganz interessante Geschichten.
Radfahren hat ja eigentlich bei mir auf der Straße begonnen. Seit 2012 ist es fester Bestandteil von meinem Rudertraining. Und als dann Strava quasi ins Leben gerufen wurde, fing man halt da auch an, sich mit den anderen zu messen. Und ich als Ruder war immer so ein bisschen so ein Radsport-Fanatiker und hatte immer Interesse zu gucken, wie ich da gegen die Besten abschneide. Und da war halt Strava echt eine coole Sache. Und gerade auf so Segmenten wie Sacalobra oder Alpe d'Huez, wenn man die Namen halt da vor sich sieht, dann ist das schon ein Anreiz, ne? Sich da mal gegen zu messen. Und so ist es zumindest auf der Straße vorangegangen.
Also es ist ja nicht so, dass wir uns nicht auch gerne messen würden mit den Kommträgern bei irgendwelchen Segmenten. Aber das ist halt vollkommen aussichtslos. Ja? Also ich sowieso nicht, weil ich ja für solche Geschichten viel zu schwer bin. Aber Sebastian schaut da schon rein, ja, und guckt mal, was geht. Bist du eigentlich letztes Mal abgestiegen? Sag Hallo hoch, Sebastian.
Nein.
Quatsch. Nein, Entschuldigung. Runter, oder?
Runter bei 50 km/h. Nee, du musst natürlich bei Sakhalova auch immer schauen, dass kein Reisebus vor dir ist. Ne? Das ist auch immer ein Problem. Aber also ich find das schon interessant, weil dieses sich messen, hast du gesagt. Ne? Du hast dich ja jetzt bei dieser E-Sports-Weltmeisterschaft hast du dich ja gemessen mit Profis von Swift, sage ich jetzt mal, und natürlich mit Leuten wie Campenaerts, De Gendt, Pidcock, Bettiol, Boasson-Hagen, die hast du alle hinter dir gelassen. Wie ist denn da so, wie muss man sich das vorstellen, diesen Unterschied im Racing, oder kann man das überhaupt vergleichen? Das fände ich mal interessant.
Ja, also ich würde halt hauptsächlich sagen, dass quasi von den körperlichen Voraussetzungen würde ich jetzt mal von mir behaupten, bin ich durchaus in der Lage, da in der World Tour mitzuhalten. Das wäre jetzt gar kein Problem. Von daher ist halt Swift auch, sage ich mal, jetzt krass gesagt, ein einfaches Spiel, weil halt diese Komponente Taktik und im Feldfahren halt komplett wegfällt. Und da ist halt teilweise echt nur um Leistung geht. Klar sind ein paar taktische Sachen auch, die man beachten muss, aber und unter dem Aspekt, dass ich da jetzt von den Leistungsdaten her nicht allzu weit entfernt bin, beziehungsweise da mithalten kann, es ist schon möglich für so jemanden wie mich da auch zu gewinnen. Also, ja.
Aber was machen denn diese Jungs dann sozusagen schlechter als du? Weil ich sage jetzt mal, wenn ihr auf der Straße fahrt, kannst du mithalten, aber das sind natürlich schon auch Top-Radfahrer, denen du dir einfach davon gefahren bist, sage ich mal. Wie kann man das erklären?
Ja, also man darf ja nicht vergessen, also Radfahren ist halt schon Bestandteil meines Trainings und mit den Jahren wurde das immer quasi extremer. Ich habe immer mehr, wollte mich immer mehr messen, habe jetzt Profis als Orientierung benutzt, mich da im Training ranzuarbeiten, rein von den Werten her jetzt erstmal. Und von daher war das immer so eine Sache, die mir sehr viel Spaß bereitet hat, obwohl es irgendwie auch, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, sich zu quälen und mit anderen zu messen, dass es einem wirklich so Spaß macht auf Dauer. Aber es ist schon motivierend, wenn man halt merkt, dass es vorwärts geht, dass man sich zumindest leistungstechnisch sich den Profis da annähert. Ne? Und deswegen sage ich mal, mit dem eigentlichen Wegfall vom Leichtgewichtsrudern nach Tokio kam das halt gelegen. Und ich habe mir halt da schon Gedanken gemacht, dass man das ja eventuell auch irgendwie auf die Straße kriegen könnte.
Ja, das sind natürlich ein paar spannende Ansätze, die wir gleich sicher noch ein bisschen vertiefen können. Ich möchte gerne aber nochmal auf dieses konkrete Weltmeisterschaftsrennen zurückkommen, weil auf der einen Seite ist ja logisch, dass man jetzt nicht diese unmittelbare taktische Auseinandersetzung in einem Feld hat oder in Ausreißergruppen oder wer holt jetzt eigentlich die Ausreißergruppe wieder zurück und solche Geschichten. Aber es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass man einfach nur auf die Zahlen schaut, sondern dass das ja insgesamt schon ein sehr taktisches Rennen für ein Swift-Rennen war. Ich fasse mal so grob zusammen. Am Anfang eine okay hohe Geschwindigkeit, aber nicht eine absurd hohe Geschwindigkeit, weil da ja vorher sehr viele Spekulationen gingen, dass sich da viele Leute komplett abschießen würden. Die Attacken kamen erst von Leuten, die bekannt sind dafür, dass sie sich abschießen, nämlich die Kanadier um Lionel Sanders. Ja, ich komme aus dem Triathlonsport, der mir natürlich vertraut ist als komplett Wahnsinniger. Ja. So, und dann hatten ja doch alle auf die letzte Anstiegssituation geschaut. Das ist jetzt ja auch nichts Besonderes. Und dann fährt eben Viktor Campenaerts das Feld praktisch in diesen Anstieg rein. Ja? Und dann habt ihr euch ja als deutsche Mannschaft oder du mit dem Jonas Rapp zusammen ja doch taktisch verhalten, dass ihr da vorher eine Linie abgesprochen habt. Wie viel war da dann tatsächlich taktische Absprache vorher, aber eben doch sich auf eine Race-Situation einstellen müssen?
Ja, das hat eben das Interessante daran, weil wir eigentlich gar keine Teamtaktik hatten. Also hört sich jetzt irgendwie absurd an, weil wenn man sich die Wiederholung anguckt, dann sieht es halt einfach perfekt abgestimmt aus. muss man sagen.
Genau, das
aber
stimmt.
Ja. Die Situation hat sich halt einfach so ergeben quasi. Wir haben ja den Kurs vorher auch einstudiert mit den quasi sportlichen Leitern jetzt da. Und wussten halt da, dieser letzte Anstieg, dass der entscheidend wird. Und es gab halt zwei Szenarien. Entweder es wird taktisch gefahren und jeder guckt, was passiert um einen herum und keiner will so wirklich gehen. Oder es entscheiden sich halt Leute, einfach von unten hoch zu brettern und ja, einfach all in zu gehen. Ja, diese zwei Situationen wären denkbar gewesen, aber ja, dass im Endeffekt quasi an der vorletzten Kurve, diese steile Rechtskurve, da war es halt nochmal sinnvoll, ein bisschen mehr zu investieren, damit man halt ein bisschen leichter über den Berg kommt. Weil quasi ist ja logisch, wenn du an den Steinstücken halt mehr investierst, dann schießt du quasi so ein bisschen nach vorne. Und das hat man ja gesehen, als dann Jonas, Rapp und ich halt vor das Feld so gerutscht sind. Ja, das war halt dem geschuldet, dass wir halt vor dieser Serpentine, weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber 11, 12 Watt pro Kilo einmal in der Spitze hatten. Und somit...
Das ist eine Menge, ja.
Ja, aber das hat halt gereicht, um uns halt durch das Feld durchzuziehen. Es war wie so ein Sog, um dann nach vorne zu katapultieren. Und ja, dann quasi von da aus habe ich das erst gar nicht realisiert, dass halt da ein Deutscher vor mir war. Und dann habe ich nur durch den Funk gehört, ja, Jonas, das ist genau richtig, was du machst. Da kann Jason auch den Windschatten von mitziehen. Und ja, dann war mir das erstmal klar, was das jetzt hier für eine Situation ist. Und dann ist man natürlich im Tunnel und dann eigentlich zu realisieren, dass es gerade die perfekte Situation ist. Das kam dann noch nicht ganz an. Und dann aber spätestens an der letzten Kurve hieß es dann, so jetzt alles rein, die anderen taktieren, jetzt musst du gehen. Und dann kam halt der Sprung von 10 auf 12 Watt pro Kilo und dann habe ich nicht mehr nach hinten geguckt, bin einfach quasi zur Ziellinie hingesprintet und ja, hatte dann noch einen Dropout gehabt in den letzten 50 Metern, das hätte auch böse enden können. Also wenn es vor der Kuppe passiert wäre, dann ja, hätte es mich wahrscheinlich den Titel gekostet, aber ja, da kann man vom Glück reden. Auf jeden Fall. Und dann quasi, muss man sagen, war es die perfekte Teamleistung einfach. Also es hat alles gepasst in der Situation.
Das finde ich sehr spannend, sorry, dass ich da, weil, also für viele ist ja Swift oder E-Cycling, denke ich mal, irgendwie alleine auf der Rolle sitzen und sein Programm abspulen und das fahren. Aber dass ihr tatsächlich mit einem sportlichen Leiter quasi und mit Funk gearbeitet habt, wie letztlich ein Team auf der Straße, das finde ich relativ spannend. Wie muss man sich das vorstellen? Wer ist das überhaupt? Weil das muss ja offensichtlich jemand sein, der auch nicht nur den Radsport kennt, sondern auch praktisch die Taktik, die man auf Swift braucht, gut kennen muss. Also das ist ja alles relativ neu, da gibt es ja nicht so viele Erfahrungswerte. Also wer ist so jemand? Was hat der vorher gemacht? Und wie funktioniert das überhaupt technisch? Weil ihr wart ja logischerweise auch nicht zuletzt wegen Corona, aber auch nicht in einem Raum, ne?
Ja, genau. Also man muss sich so vorstellen, im BDR, also gibt es ja jetzt quasi auch eine Abteilung für E-Sports, die German Cycling Academy, die ja auch hier die Rad-Bundesliga quasi ausgerichtet hat. Letztes Jahr, die ja virtuell auch stattgefunden hat, auf Swift. Und ja, da gibt es Leute wie Tim Böhme oder ja Christoph Kont oder jetzt speziell quasi unser Coach war der Sebastian, der ja auch, bestimmt über 1000 Rennen gefahren ist auf Swift. Also der kennt sich da bestens aus. Und ja, mit solchen Leuten haben wir halt vorher diesen Kurs halt einstudiert, sind den halt mehrfach abgefahren und ja, haben uns halt die Stellen gemerkt, die dann wichtig werden. Und ja, also waren auch dann quasi immer über den Gaming-Channel verbunden, Discord, worüber wir dann halt ja kommuniziert haben während des Rennens. Und ja, es war eigentlich quasi fast ferngesteuert. Also wir hatten halt alle Funk im Ohr und uns wurde halt durchgesagt, was wir gerade zu beachten haben, also was wir, worauf es gerade ankommt und auch was um uns herum auch passiert. Ne? Das haben wir dann quasi alles per Funk dann mitbekommen.
Schilder doch mal, wie das so im Vergleich zu einem normalen Radrennen auf der Straße ist, weil Visualisierung spielt ja logischerweise auch eine große Rolle. Du hast das jetzt ein paar Mal angesprochen. An welcher Kurve mache ich was? Wie sieht die überhaupt exakt aus? Im realen Leben würde man ja den Kurs logischerweise auch abfahren und dann gucken, wie ist der Straßenbelag? Wie ist tatsächlich da die Steigung? Wo setze ich da tatsächlich das Ding an? Woher kommt vielleicht der Wind etc. pp.? Also alles das, was man bei einem normalen Rennen macht. Wie ist der Unterschied in der Visualisierung eines Swift-Rennens jetzt auf dem Niveau und ja, auch mit den Feinheiten, denn da entscheiden ja dann auch nur Kleinigkeiten, zu einem realen Rennen?
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin noch kein Radrennen mit Funk gefahren. Deswegen war das für mich auch was komplett Neues. Ich bin die Straßen-DM, genau, die bin ich doch mit Funk gefahren, in Zeitfahren. Aber Straßen-Zeitfahr... DM ist jetzt was anderes wie im Feld. Ne? Also da gibt es andere Ansagen.
Kopf runter und Gas. Ne?
Ja, in dem Sinne schon. Und es war schon wichtig. Also es war wirklich wichtig, genauso wie in einem Straßenrennen vermutlich auch, dass man halt einfach mitkriegt, was um einen herum passiert. Und jemand, der da von oben halt drauf schaut und die Dynamik vom Rennen halt erkennt und das braucht man in einem richtigen Straßenrennen ja auch. Also wenn du jetzt, der Unterschied ist ja noch zu Swift, du siehst ja sogar noch, was die anderen quasi gerade treten, das hast du auf der Straße ja nicht, ne? Also das spürst du dann halt, ne? Wenn die dann auf einmal plötzlich davonziehen und da ist immer eine Verzögerung drin, was du halt auf Swift jetzt nicht unbedingt hast. Also das ist halt schon, ja, so, sag ich mal, der Vorteil an Swift, was es dir halt leichter macht, ne?
Für mich nochmal eine andere Frage, wie viel reale, analoge Rennen auf der Straße bist du denn tatsächlich schon gefahren, dass du halt auch da eine Idee hast, was so eine Dynamik im Feld macht?
Im Grunde genommen bin ich jetzt, glaube ich, zwei Bundesliga-Rennen gefahren auf der Straße, einmal in Ihlsfeld-Auenstein jetzt vor, glaube ich, im Oktober, November gewesen. Dann Bilsterberg bin ich mitgefahren. Was bin ich noch gefahren? In Köln, dieses, Eigelstein-Torburg. Das ist ein Kriterium, da bin ich mitgefahren. Da ist auch Nils Pullich mitgefahren. Das waren so meine ersten Erfahrungen und ja, allzu viele Rennen bin ich da jetzt noch nicht gefahren. Aber man hat schon gemerkt, jetzt auch bei dem Ihlsfeld-Auenstein-Rennen, dass ich da mich schon deutlich sicherer gefühlt habe im Feld. Und darum ging es ja letztendlich auch. Ne? Also Radrennen dauert halt, bis man da quasi seinen Erfolg einfährt. Ist anders wie beim Rudern. Wenn du halt weißt, beim Rudern, du bist gut vorbereitet, dann gehst du ins Rennen und du weißt eigentlich, wenn du jetzt keine großen Fehler machst, dann hast du sehr gute Chancen auf eine Medaille. Ne? Und ja, beim Radfahren sind halt so viele Variablen drin, da kannst du halt auch mal 10 Rennen oder mehr halt dauern, bis du halt mal ein Ergebnis einfährst. Und das war jetzt halt bei mir, bis auf das Zeitfahren, ist leider noch nicht so der Fall. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch noch keine richtig bergigen Rennen gefahren. Da muss ich sagen, glaube ich, liegen eher meine Stärken, dass halt sobald der Berg losgeht, dass ich dann da meine 6 Watt pro Kilo oder mehr dann fahre und dann da halt schon bessere Chancen hätte, ein gutes Ergebnis einzufahren. Das war halt leider noch nicht der Fall, aber wird hoffentlich kommen.
Also das klingt von der Wattansage erstmal wie eine Ansage, um das mal klar zu sagen. Ja gut, was nächstes Jahr mit Rennen passiert, wissen wir alle noch nicht. Ja. Wobei in diesem Jahr, fand ich, haben ja viel mehr Rennen stattgefunden, als man sich das je hätte vorstellen können. Also zumindest Grand Tour technisch, ja, aber auch ein paar kleinere haben ja durchaus stattgefunden.
Ja, nee, also da kann man echt sich glücklich schätzen, ne? Dass die Saison halt schon nicht komplett leer ausgegangen sind. Also Ruder-EM noch gehabt. Ich meine, es wäre blöd gewesen, jetzt in die nächste Saison reinzugehen, ohne irgendein Ergebnis zu haben im Rudern. Und ich meine, die Italiener waren da am Start. Die sind immer quasi Podestkandidaten. Und ja, da Silber zu holen in einem Fotofinish, ja, es gibt da einen auf jeden Fall ja, ein bisschen mehr Gelassenheit, ne? Wenn man jetzt auf das nächste Jahr guckt.
Weil das ist ja jetzt erstmal dein großes sportliches Ziel, Olympia, ja. 2021. Was nimmst du dir da vor? Oder?
Ja, also ganz klar, die Medaille, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Alles andere wäre halt schon eine Enttäuschung, gerade auch jetzt mit den Leistungen, die wir halt gebracht haben, jetzt 2019, 2020, eigentlich immer in die Medaillen gefahren, und das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Und ja, im besten Fall natürlich die Goldmedaille, ne? Aber ja.
Da stehen die Italiener davor, oder? Also auf jeden Fall sind das auch Konkurrenten, die da hinkommen können. Ne?
Ja, also Italien, Irland, Norwegen, der leichte Doppelzweier ist richtig, ist eine hart umkämpfte Bootsklasse, weil du hast ja das Gewicht quasi, was damit reinspielt. Also das Gewicht im Durchschnitt liegt bei 70 Kilo. Und somit ist da schon mal ja ein bisschen Chancengleichheit, sage ich mal. Mehr jetzt wie beim Schwergewichtsrudern, wo zum Beispiel ein Ruderer mit 100 Kilo und deutlich stärker auf dem Ergometer, deutlich physisch überlegener, da halt eigentlich immer die Nase vorn hätte. Das hast du beim Leichtgewichtsrudern halt nicht. Und deswegen sind die Rennen halt schon mal alle enger. Und aber das macht es halt auch spannend. Und bin halt auch froh, dass wir Leichtgewichtsrudern halt jetzt auch noch bis Paris 2024 im Programm haben. Dass man weiterhin diese geilen, engen, spannenden Rennen hat.
Ich sehe schon, du machst hier schon eine kleine Werbeveranstaltung fürs Leichtgewichtsrudern, ja, aber muss man ja auch machen, logischerweise, ja, weil die Diskussion, Olympia, welche Disziplinen bleiben drin, welche gehen raus, was ist mit dem Leichtgewichtsrudern, kippt man das vielleicht ganz raus, das waren ja auch die Diskussionen, die durchaus da waren, aber klar, dann gehen halt die geilen, spannenden Rennen verloren. Ne?
Ja, so kann man sagen, also schon der Leichtgewichtsvierer quasi damals, der nach Rio aus dem Programm geflogen ist. Das waren halt auch immer Rennen, die waren unfassbar eng und ja, also da fragt man sich echt, wieso musste es so weit kommen, dass so eine spannende Bootsklasse aus dem Programm halt fällt, ne? Und ja, umso erfreulicher ist es halt, dass jetzt die letzte bestehende Bootsklasse noch im Programm bleibt, ne?
Sag mal, und ihr beide, ihr seid, also ihr fahrt ja Zweier, das heißt, im Schnitt dürft ihr zusammen, also ihr dürft zusammen 140 Kilo wiegen, oder wie ist da die Regelung?
Ja, genau, also maximal 140 und man darf noch bis 72,5 Kilo gehen, aber schwerer darf man dann auch nicht sein. Also dann müsste der andere halt 67,5 wiegen, damit man im Schnitt auf die 140 kommt und ja, also das ist so.
Das ist ja interessant, weil es ist Leichtgewicht rudern und beim Radfahren wäre man ja da im Peloton eher einer der schwereren. Ne? Und trotzdem ist es halt doch irgendwie vergleichbar, weil du ja, also weil das Gewicht da schon bei beiden Sachen eine Rolle spielt. Ne? Wobei du ja quasi beim Rudern dann eher wahrscheinlich durch Muskelmasse und so versuchst, möglichst an die obere Grenze ranzugehen. Und beim Radfahren würdest du ja jetzt, wenn du wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, wenn du jetzt umsteigen würdest auf Vollradfahren, würdest du ja wahrscheinlich nochmal versuchen, Gewicht zu machen, deutlich, oder?
Weiß ich gar nicht. Also es kommt halt drauf an, wenn man sich so einen Geraint Thomas anguckt oder Froome, die waren jetzt auch nicht unbedingt viel leichter wie, ja, was man so liest, 69 Kilo, lass es vielleicht 67 Kilo sein. Jetzt in der Saison bin ich bin immer ein bisschen leichter wie mein Zweierpartner. Also ich habe eigentlich immer so um die 69 Kilo. Also ich denke, das reicht schon aus. Also man muss jetzt nicht sich da abmagern. Und es kommt ja immer noch auf die Watt pro Kilo Leistung noch an. Und da kann ein anderer Fahrer noch so leicht sein. Wenn ich dieselben Watt pro Kilo Werte fahre mit meinem Gewicht, dann fahren wir letztendlich gleich schnell hoch und den Berg hoch. Und deswegen, also bin ich der Meinung, lieber einen größeren Motor, als sich da jetzt abzumagern irgendwie.
Klingt auf jeden Fall angenehmer. Klingt nach Weihnachtsplätzchen, ja. Und ein bisschen mehr trainieren.
Auf jeden Fall, ja.
Aber wenn du jetzt in so einem Radfeld drin bist, ne, also du fällst ja schon auf, weil du hast halt Armmuskulatur und Schultermuskulatur und ja, Latissimus, das haben die ja alle nicht.
Ja, also ja, wenn man sich jetzt Sprinter anguckt, also vielleicht sehe ich aus wie so ein Sprinter von der Oberkörpermuskulatur, aber das sieht man auf jeden Fall. Also ich habe mir auch die Bilder angeguckt von Ilsfeld-Auenstein da im Feld. Also ja, da fällt man schon ein bisschen auf. Vergleich zu den anderen Radfahrern, aber es muss ja nicht unbedingt negativ sein. Ich sag mal, mehr Muskulatur obenrum, sage ich mal, hat man weniger die Gefahr, irgendwie vom Rad gehauen zu werden. Ne? Oder wenn es dann mal so Rangeleien gibt oder so, dann ja, kann das auch eine Stärke sein. Ne? Also, genau. Also kann man so oder so sehen. Und ich denke, wenn ich jetzt 69 Kilo wiege, dann bin ich jetzt auch nicht so der, würde ich mich jetzt nicht als ultrastämmigen Radfahrer bezeichnen. Also, ja.
Vor allem bei der Größe von ungefähr 1,80 oder so.
Ja, so 1,78, ja. 79. Ja.
Ja. Sag mal, und dann, also, okay, jetzt 21 Gold in Tokio, sage ich jetzt mal, im Idealfall. Und dann hast du gesagt, 24 findet das auch nochmal statt. Wie geht denn das dann weiter bei dir?
Also am Plan ändert sich erstmal nichts. Ne? Ich habe ja quasi alles ein bisschen auf den Radsport ausgerichtet und versucht quasi im Hintergrund auch das alles ein bisschen so reibungslos wie möglich zu gestalten. Da schon auch Kontakte geknüpft und ja, alles ein bisschen vorbereitet. Und ja, also es ändert sich nichts am Plan, weil ich schon mein Potenzial auch sehe im Radsport und ich das gerne auch probieren möchte. Aber ich sag mal, wenn alle Stricke reißen und man irgendwie merken sollte, es wird halt gar nicht, und dann ist es halt eine nette Option, nochmal zu haben, also nochmal zu Olympia zu fahren im Rudern.
Aber wenn ich es richtig verstehe, wäre, also ich mal jetzt mal die Idealvorstellung, dann holst du eine Goldmedaille im Olympia, beendest quasi deine Hochleistungsruderkarriere und wirst Radprofi, sage ich jetzt mal so im Idealfall.
Das wäre so die Wunschvorstellung, auf jeden Fall.
Also es gibt ja auf jeden Fall immer noch mal eine kleine Wendung im Leben oder eine Alternative. Ich glaube, ihr habt im Vorgespräch, als ich noch technische Probleme hatte, ja schon mal eine Figur, die deiner bisherigen Lebenslinie relativ nahe kommt, angesprochen, Cameron Wolf. Ja, war ja logischerweise auch Ruderer und ist immer noch ganz gut als Straßenfahrer unterwegs, wie wir bei der Vuelta gesehen haben, und hat dann zwischendurch mal Platz 5 beim Ironman in Hawaii eingestreut. Wie gut kannst du laufen?
Oh, das ist halt so eine Sache, ne? Also Triathlon ist eine coole Sportart, muss ich sagen, aber Laufen ist für mich eher ein lästiges Thema. Also wenn ich mal anfange zu laufen, ja, kennt jeder, also irgendwann hat man halt auch mal Lust, mal eine Runde laufen zu gehen, dann wird halt gleich losgelaufen mit 4-0, alles andere ist schlecht, und dann hast du halt eine Woche lang Muskelkater und geht halt gar nichts, und das ist halt nicht so, wie man es unbedingt machen sollte. Und ja, ich war als Junior gar nicht so schlecht im Laufen. Also Leichtgewichts-Junior, da, weiß ich nicht, bin ich, glaube ich, mal 3000 Meter an die 9 Minuten irgendwie gelaufen, was ja jetzt nicht
schnell.
So schlecht ist. Und ja, man könnte es trainieren, klar, aber dann hätte man es, glaube ich, im Radfahren erstmal leichter, ne? Also lieber erstmal das eine probieren. Aber Triathlon ist durchaus eine coole Sportart. Also ich finde es immer interessant, also dass man halt in allen Sportarten irgendwie gut sein muss. Und ja, finde ich, ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor den Triathleten.
Es gibt ja auch noch Quadrathlon. Das macht ein Bekannter von mir. Das ist wie Triathlon, nur noch mit, ich glaube, Kanu. Ah. Das wäre ja dann auch für dich ziemlich ideal. Da würdest du wahrscheinlich...
Ja, ich hatte auch schon mal was gehört von einem Indoor-Duathlon oder so mit Ruderergometer und Rad. Also das wäre schon, sag ich mal, eine maßgeschneiderte Veranstaltung
wahrscheinlich.
Dann. Ja. Er hat gesagt, Cameron Wolf oder du, ne? Einer von beiden muss Weltmeister werden. Andere Option kann es da nicht geben. Ne? Ja. Sag mal, das war aber jetzt noch so eine Frage, Sebastian. Ich komme aus einer kleinen Ruderhochburg, ja, Dorsten, da war so Riemenrudern, ne? So in den 80er und 90er Jahren saß immer einer aus meiner Schule im Achter. Das sind ja die nicht rudern können, sagt ihr Ruderer, glaube ich, ne? Die nur an dieser Binne ziehen. Die sind halt auch immer wie die Wahnsinnigen da rumgejoggt, immer zu schnell. Die sind aber meiner Ansicht nach nicht Rad gefahren. Wann ist denn das Radfahren wirklich zu einer Trainingsoption oder zu einem großen Trainingsanteil beim Rudern geworden?
Also man sieht es halt immer mehr jetzt, dass das Radfahren quasi Bestandteil ist vom Rudertraining. Aber es ist nicht so, dass es jetzt unbedingt bei allen verwendet wird. Also es gibt durchaus auch noch Ruderer, die jetzt nur rudern oder halt, weiß nicht, jetzt insbesondere die Schwergewichte, die machen ja noch Krafttraining, das machen wir ja nicht. Oder halt laufen gehen oder halt andere Alternativsportarten machen, anstatt jetzt das Radfahren. Aber Radfahren ist halt einfach, ergänzt sich halt total gut zum Rudern, weil es halt gelenkschonend ist. Also wenn ich jetzt laufen würde, dann hätte ich irgendwie Angst, dass ich mir langfristig auch irgendwie was kaputt mache. Man kann halt wirklich viel Umfang machen, ohne sich jetzt komplett aus dem Leben zu schießen. Und das macht es halt attraktiv, weil man eigentlich die Spezifik sich dann im Boot holt, übers Rudertraining selbst und dann quasi das ganze Volumen eigentlich auf dem Radfahren, beim Radfahren halt dann machen kann.
Da würde mich mal interessieren, es gibt ja, also du bist ja in beiden offensichtlich sehr fit und beides sind ja auch, sagen wir mal, Kraft-Ausdauersportarten im weiteren Sinne.
Ja, das ist so ein bisschen der Zwiespalt, so Rudern ist wirklich eine Kraft-Ausdauersportart und ja, Radfahren kann man fast sagen, ist eher nur eine Ausdauersportart. Weiß nicht, also das ist halt auch immer so die Herausforderung beim Training, ne? Dass man halt, klar, Radfahren ist gut, für die Entwicklung beim Rudern auch, aber diese Kraftkomponente, die darf man nicht vernachlässigen. Also da muss man auch immer wieder gucken, dass man da beim Rudern das halt auch weiterhin trainiert, damit das nicht irgendwie verloren geht, ne?
Also. Und so von so ein paar Werte, könntest du uns da mal einen Einblick geben? Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich gibt es ja auch sportspezifische VO2 Max zum Beispiel. Ihr macht ja wahrscheinlich sehr viel mit Daten auch. Oder jetzt beispielsweise so Pulswerte. Würde mich mal interessieren, gibt es da große Unterschiede praktisch bei deinen beiden Sportarten? Oder also man ist ja beim Rudern, ist man mehr am Ende im anaeroben Bereich? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist halt so, im Rudern bist du halt in dem Rennen dauerhaft im anaeroben Bereich. Und in einem Radrennen sind ja wirklich dann immer nur so Schlüsselmomente, wo du halt dann Gas geben musst. Und da ist immer so ein Wechsel aus halt intensiv oder halt nicht intensiv und sich schonen im Feld. Und das über mehrere Stunden. Ne? Ein Ruderrennen geht halt in der Regel 6 bis 7 Minuten und da dann halt aber Vollgas. Und das ist halt so der Unterschied. Aber wenn es dann mal zur Sache geht, dann ist es natürlich ähnlich, ne? Also, ja. Und weiß ich, vergleichbar von den Werten, klar hat man beim Radfahren immer etwas höhere Werte, also jetzt die absoluten Wattwerte, weil du halt einfach nicht wirklich den Oberkörper, den Rumpf mit drin hast, die halt auch noch Sauerstoff verbrauchen. Du hast halt wirklich nur die Beine, deswegen kommst du da auf eine höhere Endleistung auch.
Spannend. Und so Ruhepuls, wenn du aufstehst morgens, hast du schon einen Puls oder gar keinen Puls bei dem, was du machst?
Ruhepuls, glaube ich, war das niedrigste mal so, ich weiß gar nicht, ob ich mal unter 30 war, aber so an die 30. Oh Gott. Also an die 30, ich glaube 30, 31 hatte ich mal aufgezeichnet über Nacht.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Und wenn du so im Boot halt in die Spitze gehst, was erreicht man da? Weil wenn man jetzt einen Berg hochfährt, kriegt man ja schon einen sehr hohen Puls zustande. Was schafft man im Boot?
Ist ähnlich. Also fast sogar höher, würde ich fast behaupten, weil du halt eine höhere Sauerstoffschuld fast schon eingehst, weil halt du eigentlich auch noch deine Oberkörpermuskulatur alles noch mit verwendest. Und dann, ja, komme ich schon über die, also kratze ich schon an die 200. Ich bin jetzt irgendwie nicht mehr so, ich komme nicht mehr über die 200, aber an die 200. 199 hatte ich, glaube ich, beim Swift-Rennen gehabt. Ja, das sind so die Werte. Und weiß nicht, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen eine Leistungsdiagnostik gehabt, noch vor der Swift-WM bei Pro Bike Academy. Die hat mich jetzt auch ein bisschen, soll jetzt keine Werbung sein, aber die hat mich jetzt auch ein bisschen dann gecoacht, quasi Richtung Swift-WM. Und da hatte ich halt eine Leistungsdiagnostik gemacht mit V2-Max-Test, Laktat-Senktest etc. Und ich weiß nicht, da wurde, glaube ich, eine V2-Max von 85,2 gemessen bei mir mit über 6 Liter oder sowas. Ja, also.
Das war das, was du mit dem Motor meintest, ne? Das ist ein Raketenantrieb, aber.
Brauchst du halt auch im Radsport, ne? Das ist extremst vorteilhaft, ne? Sag ich mal.
Sag mal, und stehen die Profiteams jetzt eigentlich Schlange bei dir oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es kam schon auch, ich bin ja quasi bei Team Vision unter Vertrag. Das ist so eine quasi Agency, die, die meisten Radfahrer haben ja alle eine Agentur quasi, die ja für solche Sachen zuständig sind, für Anfragen, Sponsoring, Verträge verhandeln etc. Und da habe ich schon gehört, dass da auch die ein oder andere Anfrage dann kam. Aber ja, ist halt momentan für mich eine Situation, ich fokussiere mich halt auf Olympia und ich sag mal, selbst wenn ich jetzt irgendwie einen Angebotvertrag bekommen würde, wäre klar, wäre schön. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt bringt mir es halt nicht viel. Also deswegen kann ich da auch ruhig noch ein bisschen Geduld haben und nochmal durchatmen und mich auf das Wesentliche konzentrieren, was ja Olympia ist, ne?
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, da redest du vielleicht nochmal mit Cameron Worth, weil der hat das ja so ähnlich gemacht. Der war ja bei Ineos schon unter Vertrag, als es noch klar war, dass er keine Grand Tour zumindest fahren würde für die und sich auf den Ironman Hawaii wann war das jetzt? 2019, genau. Muss man mal kurz überlegen, wie überhaupt die zeitlichen Laufläufe waren, für 2019 vorbereitet hat. Und der war da in dem Jahr schon bei Ineos unter Vertrag und ist dann erst ja in das Mannschaftstraining, was Radfahren angeht, eingestiegen. Vielleicht hat er eine Telefonnummer für dich, das wäre ja auch nicht so schlecht, ne?
Ja, wobei ich halt sagen muss, ich glaube, ohne jetzt irgendwas Konkretes zu nennen, aber ich denke, dass meine Agentur da gute Arbeit leistet. Und
ich höre schon, die Neuigkeiten warten bald, ja?
Ja, hoffe ich einfach mal in den kommenden paar Wochen, Monaten, dass sich eventuell auch so eine Situation ergeben wird, dass man da schon quasi vor Tokio was in der Hand hat. Aber es sieht alles eigentlich erstmal positiv aus, so viel kann ich sagen.
Dass du dann quasi einen Vertrag für die Saison 22 dann im Profi-Radsport.
Ja, das wäre natürlich, also ich werde halt gucken, dass ich nach Tokio erstmal so viele Radrennen wie möglich noch fahre. Guck halt, was noch möglich ist. Klar, ich mache auch erstmal irgendwie 1-2 Wochen Urlaub nach Tokio. Das ist ja auch irgendwie logisch. Aber danach, wird man halt irgendwie gucken, was noch so ansteht im Radsport-Rennenkalender und dann alles mitnehmen, was kommt, um halt möglichst viel Erfahrung noch reinzubekommen. Und hoffe, dass ich dann da eine Entwicklung auch zeigen kann. Und aber durchaus zuversichtlich. Dass das
also ich sage jetzt mal, du, als deutscher Fahrer mit einem Hintergrund, der auch von woanders herkommt, ist natürlich Bora eigentlich das Team der Wahl, weil die haben jetzt diesen Ski Mountaineering Menschen verpflichtet, Anton Palzer heißt der, ne? Und den Mountainbiker, das ist glaube ich ein Kumpel von dir, ne? Zwiot?
Ja, genau. Also, ist ein guter Kollege. Genau. Ja, nee, auf jeden Fall.
Bora. Er will dich jetzt locken, merkst du, ne?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre Bora auf jeden Fall, sag ich mal, das Team, was ganz oben auf meiner Liste stehen würde, ne? Sag ich es mal so.
Nur wenn der Rennkalender ja so ähnlich ist wie 2020, dann hättest du nach den Olympischen Spielen noch, sechs Klassiker und alle drei großen Rundfahrten. Also relativ freie Auswahl.
Ja, ob es dann gleich die großen Rennen werden, weiß ich halt auch nicht. Aber geht ja darum, jetzt zu lernen erstmal. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz, ob ich die großen Rennen da fahren werde. Aber ja, da werde ich mich dann auf die Aussagen vom Team halt verlassen, ne?
Ja klar, aber jetzt mal so ein bisschen für die Traumabteilung, ja, also jeder hat ja so sein Poster vor Augen, logischerweise, wenn du schon die Comps in so angesehenen Steigungen wie Sakhalobra hältst, was wäre jetzt so dein Rennen, wo du sagen würdest, boah, das wäre jetzt ein Traumrennen, was ich mal bestreiten wollen würde?
Ja, auf jeden Fall irgendwelche Bergankünfte an, quasi Anstiegen wie, weiß ich nicht, den Galibier oder ja, irgendwelche namhaften Alpenanstiege. Das würde mich halt echt locken. Ich muss mich ja selber noch so ein bisschen finden, was so meine Stärken sind, aber lange Anstiege, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und weiß nicht, eventuell wäre etwas Richtung Klassiker auch was für mich. Weiß ich nicht, ich war in Belgien gewesen jetzt auch im Sommer und bin da die ganzen Klassiker-Comps auch gefahren und ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen mit den Kopfsteinpflastern. Also für mich war das jetzt nicht so, so schlimm. Gut, ist nochmal eine andere Sache, wenn du halt in einem Feld mit, keine Ahnung, 100, 200 Mann auf diesen engen Straßen halt fährst, klar. Ein Kumpel von mir, Jonas Rutsch, der ja bei Education First fährt, hat dann auch gesagt, der hat da teilweise Angst um sein Leben. Also das sind schon krasse Rennen. Entweder kriegst du jetzt diese Kurve oder das war's, so nach dem Motto. Und das muss man halt sehen, aber auf jeden Fall bergige Rennen, denke ich, da kann ich meine Stärken auf jeden Fall ausspielen. Deswegen sowas, denke ich.
Sag mal, noch eine ganz andere Frage. Es gibt natürlich, weil es ja eine UCI-Weltmeisterschaft ist, auch ein Regenbogentrikot dafür, ne? Das ist hoffentlich dann nicht nur virtuell, oder? Hast du das zugeschickt bekommen, oder wie?
Ja, das dauert tatsächlich noch. Also die UCI ist da ein bisschen quasi, was ich aber so mitbekommen habe, ist das wohl normal. Ich muss mich da noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe mal Anfang nächsten Jahres. Also die Aussage war, dass es wohl bis Ende Dezember noch dauern kann und dann sollte ich es eigentlich auch in realer Form vor mir liegen haben.
Aber du fährst jetzt in Zwift schon mit einem Weltmeister Ava, oder?
Das ist auch noch quasi in Arbeit. Also das ja, leider.
Moment.
Ja, also soll auch kommen, aber so wie ich gehört habe, die Moolman, also die Gewinnerin bei den Frauen, hat es auch noch nicht erhalten. Deswegen, ja, so ein bisschen Geduld noch, aber es wird kommen.
Und das ist grundsätzlich nochmal so eine Frage. Wir haben da schon viel drüber diskutiert, weil ja logischerweise auch viele Bedingungen für Radrennen komplett schwierig waren dieses Jahr. Aber ja, insgesamt der Trend klar in Richtung einer E-Orientierung geht. Ja, glaubst du, dass solche Sachen wie virtuelle Rennen, virtuelle Ruderrennen, virtuelle Radrennen die Zukunft sind? Also auch dann mal wirklich groß aufgezogen mit großen Fernsehübertragungen. Man kann sich auch vorstellen, dass, keine Ahnung, 100 Leute irgendwo in der Halle sitzen, was ja dann nochmal eine andere Dynamik hat, als wenn man zu Hause sitzt oder jedenfalls getrennt voneinander ist, dass man daraus wirklich ein großes Event machen kann.
Ja, ich sehe da auf jeden Fall großes Potenzial. Also dieses Jahr war ja alles ein bisschen anders. Jetzt halt jeder für sich zu Hause gefahren. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, in so einer Arena, wo Zuschauer sind, die halt die Fahrer live sehen, wie sie sich quasi da gerade aus dem Leben schießen oder einfach der Aspekt, dass sich die Fahrer untereinander halt auch beobachten können und angucken können und man da auch so ein bisschen taktieren kann, so mit Pokerface und weiß nicht. Und das macht die Sache schon interessant. Also ich glaube, da gibt es einige Leute, die sich das dann gerne angucken wollen.
Ich habe, wir hatten neulich eine Folge über 6-Tage-Rennen und ich finde, das könnte man so in die Richtung ein bisschen machen, dass du wie in einem Stadion bist und ja, ihr seid dann alle auf so einer Bühne. Ja, vorher wird das Wiegen schön inszeniert, weil das ist ja wichtig, es geht ja immer um Watt pro Kilogramm. Mhm. Und dann stehen um diese Bühne rum die ganzen Radsportfans, trinken ihr Bier, so wie beim 6-Tage-Rennen. Und dann sieht man euch und kommt praktisch diesen ganzen Top-Leuten, denen man ja sonst auf dem Straßenrennen nie nahe kommt, kommt man dann sehr nah, weil sonst stellst du dich ja irgendwo hin, dann fahren die 200 Kilometer und fahren dann 5 Sekunden an dir vorbei. Dann hast du nicht viel davon. Das könnte ich mir eigentlich als Event, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, ganz gut vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch so ja, Sachen wie, keine Ahnung, dass man vielleicht mal die Tour irgendwie auf Swift bekommt. Also sowas wie Tour de France oder Giro oder weiß ich nicht. Das wäre halt auch mal spannend. Also ist mit Sicherheit eine große Herausforderung, ne? Aber ja, einfach so, dass die Rennen auf Swift so realitätsnah wie möglich hinzubekommen, ne? Dass man irgendwie diese großen Radrennen irgendwie reproduzieren kann. Das wäre schon echt ganz cool.
Ja. Also von der Programmierleistung her muss das ja möglich sein. Ich glaube, das sind eher Lizenzen, die da im Moment noch gegensprechen. Vielleicht aber auch, dass sich die jeweiligen Veranstalter natürlich auch ein bisschen schützen wollen, weil es könnte ja dann sein, dass Radfahrer auf Swift dann schneller sind als der tatsächliche Tour de France-Sieger nachher. Das sehen vielleicht auch nicht so richtig gut aus für die. Aber das ist ja auf jeden Fall eine ganz spannende Zukunftsperspektive auch. Jason, du musst wissen, Sebastian ist im normalen Leben Fernsehregisseur. Also es ist nicht so, dass er sich zum ersten Mal mit der eventmäßigen Ausgestaltung eines solchen Wettbewerbs auseinandersetzt. Ja, er hat da schon immer dann die Fernsehbilder vor sich, ja, wenn ihr da entsprechend in einer Arena euch gegenüber sitzt und so weiter. Also wenn du da mal einen Link herstellen möchtest, ist das dein Ansprechpartner, wenn es um das große Kino geht. Ja, aber unter 15 Kameras macht das nicht, so, das ist schon mal klar.
Ja. Nee, cool. Ja.
Sag mal, und als Ruderer Radfahren haben wir jetzt ja gesagt, aber ihr habt dann gleich einen Verein gegründet in Mainz. Dürfen dann nur Ruderer in dem Radclub mitmachen oder nehmt ihr auch Normalsterblich auf?
Das war tatsächlich so eine spontane Sache quasi. Vor einigen Jahren ist das entstanden. Ich sag mal, das hat sich so ein bisschen auseinandergelebt, muss ich ehrlich sagen. Also, weil auch, wie gesagt, mit der fehlenden Perspektive vom Leichtgewichtsrudern. Also Mainz war eine Leichtgewichtshochburg, sage ich mal so. Also haben richtig viele Athleten quasi ihren Lebensmittelpunkt nach Mainz verlegt und haben halt dort trainiert. Also war eine richtig große Truppe auch gewesen. Das hat sich natürlich so ein bisschen verkleinert jetzt mit der fehlenden Perspektive nach Tokio. Und ja, es gibt immer noch diesen Verein, aber ja, ich weiß gar nicht mehr, also wirklich, was draus geworden ist, da jetzt nicht, leider, ne? Hätte man vielleicht ein bisschen größer aufziehen können, das Ganze, aber ja.
Braucht man ja wieder Zeit und
Gelegenheit. Ja, genau.
Das ist halt, ja, das ist ja, da muss dann der dritte Lockdown kommen, ja, damit du dich da als Vereinspräsident drum kümmern kannst. Ne? Ja, aber normalerweise musst du dann ja spätestens nach dem Rudern in die Schweiz umziehen oder in die französischen Alpen oder nach Monte Carlo, wo man so ist als Radfahrweltmeister. Ne?
Ja, mein Plan ist auf jeden Fall erstmal quasi meiner Freundin zu folgen. Also meine Freundin macht gerade ihren Doktor in Grenoble.
Das ist aber auch eine sehr schöne Stadt.
Ja.
Und das ist gar nicht so weit weg von, wie heißt das Ding nochmal mit Alpe d'Huez?
Alpe d'Huez, ja, genau. Nee, also das ist auf jeden Fall der Plan, erstmal da ja, Fuß zu fassen. Und genau, also das Trainingsrevier ist da halt wirklich traumhaft. Ich war da jetzt auch schon öfter gewesen, meine Freundin immer wieder mal besucht. Und ja, es ist einfach, also die Dichte an Alpen ist halt da, ist der Hammer. Also da gibt es so viele geile Alpenanstiege und auch alles leicht erreichbar mit dem Auto. Also die Anbindung ist da wirklich top. Also von Grenoble bist du in einer halben Stunde bei Alpe d'Huez. Oder ja, du fährst dann einfach einen Ticken weiter im Süden, bist du in der Provence. Komplett anderes andere Umgebung auf einmal. Also das fand ich auch krass, wo ich jetzt im Oktober war ich, glaube ich, da. Du fährst quasi Rhône-Alpes, ist ja quasi bei Grenoble die Region. Du fährst durch einen Tunnel, so, weiß ich nicht, 3 Kilometer langer Tunnel, kommst aus dem anderen Ende raus und hast das Gefühl, du bist irgendwo im Süden. Also irgendwo, ne, also von der Alpenregion irgendwie auf einmal dann ganz andere Umgebung einfach, ne, und das finde ich halt extrem geil an Frankreich. Das ist einfach die Landschaft ist unschlagbar. Also quasi mit den Menschen muss man sich noch ein bisschen anfreunden, wobei ich Franzosen sind ja immer so ein bisschen schwieriger, aber ja, weiß nicht, ich hatte da jetzt nicht so die Probleme. Ich komme eigentlich ganz gut klar mit den Franzosen. Ich spreche auch halbwegs Französisch und ja.
Das ist schon mal für eine Radfahrkarriere extrem wichtig, logischerweise. Alpe d'Huez sind sowieso nur Holländer, also da musst du dich nicht auf die Franzosen einstellen. Sag mal, aber ganz in der Nähe von Grenoble haben doch die Franzosen auch ein riesen Ruderzentrum, ne? Das habe ich doch, wie heißt doch mal der See, auf dem da gerudert wird?
Ja, das ist halt quasi um die Ecke, da auf Aigbelette.
Aigbelette, genau. Ja, richtig. Ist das französische Ruderzentrum oder auch für eine bestimmte Gattung Rudern?
Wird halt hauptsächlich für große Veranstaltungen verwendet, ne? Der See. Also 2015 war ja die Ruder-WM da und ist auf jeden Fall ein beliebter Standort. Also ist auf jeden Fall super schön da. Also die Landschaft drumherum, hast Berge und ja, also ich glaube, die Franzosen machen quasi, also der Leistungs- Der Stützpunkt da ist, glaube ich, woanders. Der ist da im Jura, im Bellessin heißt der Ort. Und ja, ich glaube, da ist quasi, da machen die immer ihre UWV, also unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Und ja, aber quasi Aigbelette wird immer irgendwo verwendet für WMs, World Cups, EMs, ja.
Ich sehe schon, das ist natürlich als regionales Ziel für dich perfekt, ja. Also du hast alle Optionen abzufahren, kannst zwischendurch noch ein bisschen rudern gehen, bist in der Nähe von deiner Freundin. Das hört sich alles nach einem sehr schlauen Plan mit Win-Win-Win-Win-Situationen an.
Ja, wollen wir dann mal hoffen, dass es halt in der Umsetzung dann auch klappt. Aber ich sag mal, die Voraussetzungen sind ja wirklich so gut es geht halt da, ne? Also gutes Umfeld. Gutes Trainingsrevier und alles andere wird man halt sehen.
Aber, ja. Du hast dann nur ein Problem, nämlich das, was uns alle drei verbindet. Das ist dann ein bisschen weiter weg, nämlich unser gemeinsamer Zahnarzt. Ja? da musst du mir jetzt und vor allem ja unserer Gemeinde nochmal erzählen, wie dich die Rundum-Behandlung bei unserem Freund Michi in deiner sportlichen Entwicklung weitergebracht hat und was vor allen Dingen auch die Belastungs- oder Leistungsschiene, die du da kriegen kannst, wie die gewirkt hat auf dich und deinen Sporttreiben.
Ja, also das ist halt so ein Thema, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich gestehen. Ja, ich habe nie gedacht, dass halt so eine kleine Schiene quasi irgendwie so einen Unterschied machen kann. Hab da immer mal wieder von gehört, aber hab's halt irgendwie nicht so ganz dann wahrhaben wollen. Und bis ich dann letztendlich halt durch Social Media mehr oder weniger auf den Michael Passinger aufmerksam geworden bin und habe halt auch gesehen, dass quasi namhafte Triathleten zu seinen Kunden gehören. Und ja, da ich eh zum Zahnarzt musste, wegen was anderem, hat sich das halt ergeben und ja, hab dann da ihn mal einen Besuch abgestattet und ja, dann war ich erstmal überwältigt quasi, wie er das Ganze angegangen ist. Also es war halt nicht wie ein normaler Zahnarzt, ne, der halt so sagt, ja, was willst du, das und das, okay, mache ich, fertig. Nee, also der hat dann erstmal quasi ja auch so einen Vortrag gehalten und mich erstmal aufgeklärt, worauf es ankommt, was Leistungssport quasi machen kann mit den Zehen, wenn man da nicht ja, aufpasst einfach und dafür sorgt, dass das quasi immer wieder in regelmäßigen Abständen dann auch behandelt wird. Und ja, das das Rundumpaket hat mich halt echt überwältigt. Also ja, erstmal ging es halt darum, hatte mir diese Schiene erklärt, die habe ich auch schon vorher von gewusst, dass es die gibt und auch schon bei Wintersportlern auch gesehen auf Social Media, die das alle quasi für sich da anfertigen haben lassen. Und ja, so bin ich halt dann zu dem Herr Passinger gekommen und hat dann quasi so seinen Weg genommen und kann nur sagen, also ich bin echt überwältigt. Also
ja, wir sind auch immer wieder überwältigt. Martin ist schon mal Radfahren, der kann nämlich auch ein bisschen Radfahren. Vielleicht nicht ganz so wie du, aber sagen wir mal, in unserem Bereich der Altersklassen-Triathleten kommt er voran. Und zwar ziemlich gut voran.
Hey, für sein Alter ist er halt schon echt fit, ne? Und also steht noch aus, die gemeinsame Radfahrt, ne? Aber durchaus, also ist auf meiner Liste.
Ich wollte einfach nur bei der Gelegenheit nochmal sagen, dass der Michi ja einfach ein super Zahnarzt, aber auch ein ganz toller Typ ist, wahnsinnig lustig, unterhaltsam und ein toller Athlet, der ja auch schon zweimal, glaube ich, auf Hawaii war, ne? Beim Ironman.
Also, dreimal?
Kann man sehr empfehlen.
Ich fürchte auch, es war schon dreimal. Dreimal, und er ist qualifiziert, vor allen Dingen schon fürs nächste Jahr wieder. Das ist aber auch mal klar.
Nee. Also da auf jeden Fall Respekt in seinem Alter.
Vorsicht, jetzt keine Beleidigung, was das Alter angeht, weil ich bin ungefähr im selben Alter wie er, danke.
Nee. Fit.
Nee, sag doch mal was anderes. Es gibt ja so ein paar Videos, weil du Social Media angesprochen hast, von Leuten, die jetzt nicht nur bei Michi, sondern auch bei anderen Zahnärzten ähnliche Schienen bekommen haben und dann plötzlich eine andere Bewegungsamplitude hatten etc. Was hat denn sich bei dir konkret verändert? Ist das eher eine Trainingsgeschichte oder eine Wettkampfgeschichte? Was ist dadurch wirklich anders oder besser geworden?
Also erstmal quasi am Anfang muss man echt sagen, sieht man schon Unterschiede quasi in der Bewegung einfach. Ne? Du bist halt flexibler und ja, also das merkt man auf jeden Fall gerade im Rudern auch die Längen, dass du auf einmal länger bist wie dein Partner quasi, also dass sich die Längen einfach verändern, unbewusst. Ne? Also
du kannst deine Arme weiter rausstrecken, ja. wo du Wasser greifst. Ne?
Ja, genau, also das verändert sich auf jeden Fall. Und da muss man halt auch irgendwie im Rudern auch erstmal dann umstellen, weil quasi man hat ja immer so seine Längen, die man halt fährt und das ist abgestimmt mit dem Partner, damit es halt auch wirklich synchron dann auch passt. Wenn man dann plötzlich auf einmal mehr Länge hat, dann muss man sich darauf auch erstmal anpassen, was ja aber nicht unbedingt negativ jetzt sein soll, sondern quasi mehr Länge, wenn du die effektiv nutzen kannst, bringt sie auch mehr Vortrieb. Ne? Also durchaus auf jeden Fall positiv. Und hat aber auf jeden Fall erstmal eine Zeit gedauert, sich daran zu gewöhnen. Und weiß nicht, also die wirklichen ja, quasi positiven Errungenschaften hat man jetzt langfristig so gemerkt. Also auf jeden Fall, mein Schlaf hat sich deutlich verbessert. Also ich schlafe tiefer. Was bei mir auch immer jetzt so in Trainingsphasen war, wo man halt extrem viel trainiert hat, ist man oft auch gestresst so vom Kopf her und körperlich. Und dann war bei mir immer so der Fall, da habe ich auch häufiger mal nicht so gut geschlafen einfach. Jetzt gerade auch im Trainingslager, wo wir jetzt vor kurzem waren, hatte ich da gar keine Probleme mehr mit gehabt. Also ich habe wirklich so tief geschlafen wie lange nicht mehr. Und das muss ich sagen, also hat sich wirklich echt krass verändert, also definitiv.
Und wenn man sieht, was das halt für die Regeneration bedeutet, tief schlafen, ist das natürlich ein immenser Vorteil, logischerweise. Ja, und das, wir reden ja jetzt über die kleinen Prozentzahlen, die den Unterschied ausmachen, ob du eben Weltmeister wirst oder Zwölfter in einem Feld oder ob du eine Medaille gewinnst beim Rudern oder Fünfter oder Sechster wärst. Das sind halt die Unterschiede von Kleinigkeiten, ja. Genau. Und das können natürlich dann schon solche Geschichten sein, ja. Wann hast du angefangen mit der Schiene und seit wann spürst du da die positiven Auswirkungen?
Ich glaube, es war kurz vor der Ruder-EM tatsächlich noch. Also es war ja so Mitte Mitte September, denke ich mal, ne, war ich dann bei Michael und habe die dann noch quasi rechtzeitig vor der WM noch bekommen, die Schiene, und habe die dann auch direkt da auch verwendet auf der EM. Und ja, also ich will gar nicht wissen, wie das jetzt ausgegangen wäre ohne die Schiene. Jetzt mit dem Fotofinish, und die Belgier waren ja auch nur eine halbe Länge hinter uns. Also ja, hätte auch durchaus die Schiene da den Unterschied machen können zu Silber oder Bronze. Ne? Und deswegen ja, war ich froh, die da schon gehabt zu haben und schon zu testen auf jeden Fall.
Das sind so Punkte, die man also im Altersleben schon noch viel weniger, aber auch im Sportlerleben oft nicht auf dem Schirm hatte. In den USA ist das ein anderer Schnack. Da sind in allen großen Profiteams Zahnärzte dabei, egal in welcher Sportart, auch beim Olympiateam. Bei den Olympischen Spielen ist ja auch immer ein Zahnarzt dabei, aber da geht man dann ja nur hin, wenn man ein Problem hat, sage ich mal, aber ja nicht, um wirklich sich über eine Leistungssteigerung zu orientieren. Ja, das ist halt einfach dann anders. Also das ist schon spannend, was da passiert, vor allen Dingen ja in sehr unterschiedlichen Sportarten. Sieht man jetzt ja immer wieder, wer da sich die Klinge in die Hand gibt. Aber das ist natürlich vor allen Dingen auch in Ausdauerbereichen zu mehr VO2 Max führen kann. Ja, das ist eine Sache, die wirklich ja unfassbar ist. Ja, und da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das auswirkt in den nächsten Monaten und Jahren bei vielen, die sich da jetzt entsprechend versorgen lassen. Ja, aber das mit dem Schlafen ist ja auch so ein Punkt. Silber, wie weit bist du eigentlich mit deiner Generalüberholung?
Ja, ja.
Hast du schon mehr Länge?
Bei mir ist es leider nicht nur leistungssteigernd, sondern es muss sich ja alles verschieben da. Insofern, ich muss mal sehen, ob ich mehr Länge habe.
Ja,
die Frage ist auch wo, ne?
Genau. So, Winter heißt jetzt erstmal nur auf der Rolle fahren, Jason, oder jetzt erstmal Pause und dann irgendwo ein nettes Trainingslager? Was sind so die nächsten konkreten Pläne, bevor es dann in den Aufbau Richtung Tokio geht?
Ja, also jetzt glücklicherweise sind wir ja jetzt eigentlich immer in den Trainingslagern jetzt in den nächsten paar Monaten. Also wir sind eigentlich kaum zu Hause jetzt vor Olympia. Es ist eigentlich ein Trainingslager nach dem anderen. Und ja, jetzt hat man mal ein bisschen Zeit, hier über Weihnachten mit der Familie zu verbringen. Und ich denke, es ist wichtig, das auch zu nutzen, weil man, wie gesagt, eigentlich nächste Saison nur noch unterwegs sein wird. Aber ja, glücklicherweise geht es da halt auch immer eigentlich ins Warme. Also Portugal, ja, war schon schöner wie jetzt das regnerische, kalte Deutschland, ne? Aber gut, ist auch mal nett, jetzt hier Zeit mit der Familie zu verbringen. Und ja, ich denke, man kann da ganz sich glücklich schätzen, dass es dann Ende Januar wieder ja, nach Portugal geht, ins Warme.
Wie ist denn Portugal zum Radfahren eigentlich? Weil das ja, also die klassischen Länder sind ja logischerweise von uns aus jetzt, also nehmen wir mal Malle als das Ziel für die allermeisten Radfahrer, aber natürlich auch Italien, Alpen, Schweiz und Frankreich logischerweise. Wie ist Portugal?
Geht. Also ich muss sagen, wir sind da jetzt in Avis, heißt der Ort. Also es ist ein bisschen, ja, 2 Stunden von Lissabon. Also es ist da irgendwie mitten im Nirgendwo. Aber es ist trotzdem ganz nett. Also es ist so eine Hotelanlage von einem ehemaligen Gleichgewichtsruderer auch aus Portugal. Der hat das irgendwie mit einem Kollegen gegründet, der auch Architekt ist, und ist echt eine coole Hotelanlage. Also die Voraussetzungen da sind echt cool, auch zum Rudern. Man kann quasi in 3 Richtungen jeweils 10 Kilometer rudern. Also das Wasser geht da irgendwie nie aus, und mir fehlen aber ein bisschen die Berge, ne? Also das ist halt wirklich ein bisschen Flachland. Da sind wir ein bisschen falsch gelegen. Wobei ich auch gehört habe, dass Portugal doch auch ganz schön sein kann, da auch diese Algarven-Rundfahrt und was man da halt immer sieht. Na, gibt auch schöne Ecken, nur, weiß nicht jetzt, also zum Rennradfahren, glaube ich, gibt es da bessere Ecken. Zum Rudern ist es aber wirklich, also ist wirklich astrein.
Ja, dann würde ich sagen, toi toi, gute Erholung. Ja, isst noch ein paar Kekse, weil das nächste Jahr wird, glaube ich, zäh und anstrengend.
Ja. Jetzt kann ich ja.
Also das hat viele Längen in vielerlei Hinsicht, ja.
Swift WM musste ja ein bisschen aufs Gewicht achten, beziehungsweise ein bisschen auf die Figur geguckt, aber jetzt habe ich auch mal eine Auszeit, ne? Und über Weihnachten ist es jetzt auch mal nicht verkehrt, das ein oder andere Kilo jetzt mal draufzulegen, ne?
Sehr schön. Also ich bin mega gespannt, wie das bei dir weitergeht. Erstens natürlich jetzt für Olympia alles Gute schon mal für das kommende Jahr und dann eben weiterhin zu beobachten, wo dein Weg dahin geht. Das ist ja, es macht einfach Spaß, dann zu gucken, was passiert da und wie geht die Entwicklung da auf die Straße dann für dich weiter. Das finde ich toll.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ja.
Ja, super, vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest und ich hoffe, dass jetzt in der nächsten Post dann irgendwann das Weltmeistertrikot drin ist, weil das ist ja auch eine schöne Nummer, dass man die dann das ganze Jahr über mitnehmen kann. Und das fährt sich dann auch viel leichter im Trainingslager, ne, wenn es mal richtig bitter wird.
Ja, eine gute Motivation.
Vielen Dank, schöne Feiertage, guten Rutsch, wie man in Köln sagt und auf ein erfolgreiches und spannendes Jahr 2021. Danke dir, Till.
Danke auch.